Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Liebenden, bei Toja aber billig, dem Podcast, wo man nie genau weiß, wann er rauskommt und wann nicht. Ich muss mich erstmal entschuldigen, ich habe diesen Podcast groß angekündigt und habe gerade mal 2 Folgen geschafft, also 2 Folgen hintereinander. Das ist ja eine absolute Glanzleistung. 2 Wochen waren jetzt Pause. Das war meine große Sommerpause, okay? Ja, tut mir leid, ich war tatsächlich gar nicht zu Hause, ich war unterwegs und habe dann vergessen, mein Mikro mitzunehmen und so. Ich habe das Gefühl, ich muss dieses ganze Podcast-Game irgendwie nochmal lernen. Und ich meine, ich bin ja auch alleine, ja? Es gibt hier niemanden, der mir irgendwie Druck macht und ich brauche Druck, das kann ich euch sagen, denn von alleine mache ich gar nichts. So, warum ich heute das dringende Bedürfnis habe, eine Folge aufzunehmen, beziehungsweise den Inhalt heute aufzunehmen, über den ich heute sprechen möchte, ist der Tod von Oliver Tree. Und ich habe erst ganz viele Gedanken gehabt, dass ich meinte, ja, also jetzt da auf so einen Zug aufspringen und einen Tod dafür ausnutzen, Content zu machen, also zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist schon oft eine Reaktion, die ich habe. Also wenn berühmte Personen sterben, dass halt dann ganz schnell alle aufspringen und irgendwie ihre Fotos teilen, die man halt mit der Person hat oder Erinnerungen und so. Und ich habe mich da auch früher schon immer so ein bisschen drüber lustig gemacht und so. Aber ich glaube, ich denke da mittlerweile anders darüber und ich möchte erstmal erklären, warum ich überhaupt über Oliver Tree sprechen wollte oder will. Ich habe das erste Mal in meinem Leben in Zeiten von Social Media eine Form von Trauer, dass jemand stirbt, den ich nicht kenne. Also Oliver Tree ist ein Musiker. Ich erkläre gleich nochmal genau, wer das war. Jahrgang 1993, also 4 Jahre auch noch jünger als ich. Aber das ist jetzt total egal, ob jemand jünger ist als ich. Also, es gibt ein paar Leute, über deren Tod ich schon öfter mal nachdenke, so aus dem öffentlichen Leben, ne? Also bei mir sind das so Leute wie Mac Miller oder Amy Winehouse, vielleicht Persönlichkeiten, die ich kreativ sehr geschätzt habe, die ich in irgendeiner Form viel konsumiert habe vielleicht, also die Kunst viel konsumiert habe, die natürlich, wo eine Faszination da war, bei Amy Winehouse war das ja auch wirklich von Yellow Press bis Feuilleton waren die ja wirklich überall. Ich war auch ein großer Fan von der Musik von Amy Winehouse, bin ich immer noch. Und dann vor ein paar Jahren, Mac Miller, der Rapper, ist ja gestorben an, hat ein bisschen zu viel, ja, so ein Mixed Cocktail. So, also es war eine versehentliche Überdosis, irgendwie so eine Kombi aus Fentanyl, Kokain, Alkohol, also lauter Dinge, die nicht gut in deinem Blutkreislauf zusammengehören und auch einzeln sehr giftig sind. So, und das war aber sehr tragisch natürlich auch bei dem und war aber ein Unfall. Der Typ war auch 26 zu dem Zeitpunkt, also auch shocking für die ganzen Fans, die den halt gehört haben, weil man natürlich, das war dann einer von uns sozusagen. Und auch so tragisch das damals war, ich habe das, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich weiß, ich will nicht, dass es makaber klingt. Bei Amy Winehouse und auch bei Mac Miller, die haben natürlich beide eine Suchtgeschichte in sich getragen. Und deswegen, ich finde, wenn man das weiß und jemand verstirbt daran, dann ist das natürlich nicht weniger tragisch, aber es ist so wahrscheinlich auch ein menschlicher Gedanke, dass man sich dann denkt, oh fuck, ja, die Person hat halt konsumiert und das ist jetzt das Ergebnis davon. Und ich finde auch bei Amy Winehouse, können wir auch gerne mal eine extra Folge drüber machen, weil ich fand das schon bei Amy Winehouse jetzt im Nachgang ultra krass, wie diese Person so lange in so einem Zustand auf einer Bühne sein konnte. Ich finde, bei Mac Miller war das jetzt, die kann man ja auch nicht direkt miteinander vergleichen, aber da war das nicht so offensichtlich. Aber bei Amy Winehouse, da war es ja offensichtlich, hier ist jemand, der voll on drugs ist, auf der Bühne, der gar keinen Bock darauf hat, da zu stehen wo sie gerade steht. Und trotzdem macht sie es, weil irgendwelche Leute sie da halt hingeschoben haben. Und das hat sich jetzt, finde ich, auch in dieser Haftbefehl-Doku nochmal gezeigt. Da fand ich, ich verstehe mich nicht falsch, ne? Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das schon, diese Gedanken in mir bei Haftbefehl, krass. Ey, der Typ, wieso tritt der immer noch auf? Wir haben doch in der Doku das jetzt alles gesehen, dass es auch die Rückfälle gab und so. Und jetzt kriege ich dann, also ich schlawenzel mich hier um Fettnäpfchen. Ich habe diese Doku auf Netflix über Haftbefehl gesehen. Ist sehr zu empfehlen, ist wirklich, also ich weiß, da gab es auch Kritik, ich fand die Doku wirklich gut, weil ich total geschockt war, dass jemand, den man immer so glorifiziert hat, der quasi die, ja, einer der besten Rapper Deutschlands, so einen Zerfall hingelegt hat, und eben nicht nur innerlich, sondern auch optisch, weil das ist ja was man selten, finde ich, als Konsument mitbekommt, dass jemand wirklich sich dann vor die Kamera setzt und so fertig aussieht und quasi nur noch eine halbe Nase hat, weil er sich so viel reingeballert hat. Ich habe diese Doku insofern als auch gut empfunden, weil ich finde, dass gerade auch jüngere Menschen sich sowas mal anschauen sollen, dass eben die Glorifizierung von dieser ganzen, diesem ganzen Konsum, dass das halt auch Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen siehst du im Gesicht von Haftbefehl. Und als ich diese Doku zu Ende geguckt habe, habe ich natürlich auf meinem Handy, ich habe ja selber auch gepostet, dass ich das gesehen habe und cool fand, habe das auch bei anderen gesehen. Und dann sind wir wieder beim Algorithmus, der halt dann sieht, okay, Toya beschäftigt sich mit dieser Doku, hat die gesehen, hat da was geteilt oder bei anderen auch angeguckt. Ja, dann spielen wir der Toya doch jetzt den Ticketvorverkauf von der großen Hallentour von Hafti aus. Und als das passiert ist, das war genau am selben Abend. Ich habe die Doku geguckt, habe auf meinem Handy irgendwas mir angeschaut und habe dann ein Ticket angeboten bekommen für seine Tour. Und das hatte so einen bitteren Beigeschmack, weil ich mir dachte, muss der Typ nicht irgendwie 5 Jahre jetzt auf einer Insel sitzen und Kokosnüsse trinken und irgendwie sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, mit den Kindern im Pool planschen und stattdessen geht er wieder auf Tour. So, jetzt mache ich die Klammer wieder zu, was ich sagen will, und Hafti, ich hoffe, wir haben ihn noch ganz lange hier auch bei uns auf dem Planeten. Ich hoffe, der kann sich davon lösen, von dieser ganzen Scheiße. Bei den Leuten, die ich gerade genannt habe, Amy Winehouse, Mac Miller, das sind einfach Leute, da hat man einfach so viel über den Konsum eben gelesen, das finde ich so eine Todesmeldung, die shocking war, aber es war dann so, okay, krass, jetzt ist es passiert. Bei jemandem wie Oliver Tree wiederum ist es, also wer weiß, was da in seinem Leben alles war, aber es war einfach, also der wurde einfach aus dem Leben rausgerissen. Und jetzt ist in meiner Wahrnehmung von den Leuten, es ist natürlich logischerweise sehr viele Leute gestorben, auch seit dem Tod von Mac Miller. Und sicherlich auch Leute, die ich cool finde, also bitte nicht falsch verstehen, aber man hat ja nicht zu allen irgendwie so eine parasoziale Beziehung. Und das ist genau das Stichwort, worauf ich heute hinaus will, weil das erste Mal in meinem Leben merke ich, dass ich eine parasoziale Beziehung, also eine einseitige emotionale Beziehung zu einer Person des öffentlichen Lebens hatte oder habe, und das ist Oliver Tree. Ich bin total überrumpelt von dem Gefühl und ich verstehe auch, wenn Leute sich jetzt darüber lustig machen. Ich empfinde aber so, wie ich empfinde, und finde, da ich bin wirklich traurig. Ich bin traurig, dass der Typ gestorben ist. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, der ist vor ein paar Tagen in einem Helikopterunfall ums Leben gekommen. Es sind 2 Helikopter gecrashed, kollidiert in der Luft in Brasilien, und in einem Helikopter saß unter anderem, die anderen Personen kannte ich vorher nicht, teilweise aber auch Personen des öffentlichen Lebens, ich glaube ein argentinischer YouTuber, so ein Creator, recht großer, aber ich kannte eben nur Oliver Tree, und der ist in dem Unfall eben verunglückt. Und das hat mich getroffen wie, ja, mich getroffen wie eine Bombe, muss ich sagen. Vielleicht sprechen wir erstmal ganz kurz darüber, was so eine parasoziale Beziehung überhaupt ist. Ich meine, wir sitzen ja, viele von uns zumindest, sehr viel alleine vorm Handy oder vorm Computer und gucken uns von Leuten Videos an, hören vielleicht auch noch gleichzeitig die Mucke dabei, verfolgen das ganze Leben ja teilweise auch schon Jahre von Leuten, verfolgen vielleicht auch eine Persönlichkeitsveränderung, wie sich jemand weiterentwickelt, also ist irgendwie dabei und hat ja auch das Gefühl, dass man jemanden in irgendeiner Form kennt. Tut man ja auch. Also vielleicht ein Teil, den man präsentiert bekommt, das ist ja offensichtlich, dass das nicht alles immer das wahre Leben ist, aber man bekommt ein kuratiertes Leben mit, von dem man selber in irgendeiner Form Teil sein kann. Das ist übrigens ein Phänomen oder ein Konzept, was schon in den 50ern beschrieben worden ist. Natürlich damals nicht mit Social Media, sondern ganz krass mit Musikern und mit Fernsehmoderatoren. Und heute ist das halt tausendmal doller und vielfältiger geworden, weil wir durch Instagram und TikTok, YouTube, Podcasts viel mehr Zugriff auf viel mehr Lebensbereiche von Personen haben. Früher waren ja Stars so ein, ja, hast du halt als Poster an der Wand gehabt oder hast du dann, in meinem Fall, ich habe auf Top of the Pops gewartet, so. Oder bis halt das Video von meinen Stars kam. Ich war riesengroßer Backstreet Boys-Fan, Spice Girls-Fan. Und ich sag euch, um jetzt wieder zurück zu Oliver Tree zu kommen, ich habe bei Spice Girls bei der Auflösung, habe ich auch am Boden gelegen und geweint. Bei Backstreet Boys auch, als dann irgendwie da ein Split war. Und habe jetzt nicht auf dem Boden gelegen und geweint, aber ich habe eine tiefe Trauer und ich, auf der einen Seite mache ich mich jetzt fast ein bisschen selber über mich lustig, aber es ist ja ein ernstzunehmendes Gefühl, so eine Trauer. Und ich meine, wenn man sich das heutzutage reinzieht, wir können ja, wenn wir wollen, zu jeder Tageszeit in ein Profil von einer Person gehen, die wir geil finden, uns Inhalte von denen reinziehen, vielleicht nicht immer.
Kurze Frage, wann haben wir eigentlich beschlossen, dass Unterwäsche unbequem sein muss? Und warum akzeptieren wir, dass sie einschneidet, hochrutscht, sich einrollt, abrollt oder den ganzen Tag in den Hintern kriecht? Das ist doch komplett bescheuert. Genau deshalb gibt es Buds. Unsere High Elastics sind so elastisch, dass wir mit nur 3 Größen alle Konfektionen von XS bis 5XL abdecken. Nahtlos, super elastisch, unsichtbar unter Kleidung und in ikonischen Farben. Neukundinnen bekommen bei uns ganze 20% mit dem Code ENDLICH20 auf buds.de.
Live oder tagesaktuell, aber halt immer verfügbar. Und das macht ja mit einem, wenn diese Person einfach verschwindet und diese Gefühle sind da, die sind real, die, auch wenn die Beziehung natürlich nur in eine Beziehung existiert. Und natürlich ist das Gefühl bei allen da und sicherlich gibt es ja auch Leute, die das mit mir haben. Ich meine, überleg mal, es gibt Leute, die, es vielleicht jetzt nicht so krass bei so Superstars wie bei so Superstars, aber wenn man jemanden schon so lange verfolgt, folgt richtig. Überlegt mal, ich habe Instagram angefangen, keine Ahnung, 2017 oder so. Und da gab es ja noch so Siggi und Marvin. Und also ich werde ja teilweise auf der Straße, wenn ich, also hier auf dem Kaff jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich irgendwo bin, wo ein Event oder so ist und Leute da sind, die mich kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass gesagt wird, oh, ich vermisse Siggi und Marvin. Also, ich glaube schon, dass man da halt irgendwie so eine Beziehung aufbaut, die dann natürlich von Trauer überdeckt wird, wenn eine Person nicht mehr da ist. Ich bin natürlich noch da. So, ich würde gerne, weil ich, vielleicht ist es auch ein bisschen egoistisch, was ich hier mache, das ist so eine Verarbeitungsfolge. Ich würde euch gerne erzählen, wer Oliver Tree war. ich habe es vorhin schon mal erzählt, er ist 93er Jahrgang, ist in Kalifornien geboren und hat sehr früh schon Musikinstrumente gelernt. Angeblich waren die Eltern zeitweise als Zirkusartisten unterwegs. Also es ist schon sehr viel Kreatives in seiner Familie von Anfang an gewesen. Und wer jetzt kein Bild vor Augen hat, der Typ sieht halt aus wie ein, es ist ein Kunstcharakter. Der hat so einen Topfschnitt, hat so einen übelst langen Fukuhila, so ganz lange Haare, hat oft so ganz, ganz überlange, weite Hosen an, Trainingsjacken. Also es ist ein Charakter, den er geschaffen hat. Es ist eine Kunstfigur, die er da erschaffen hat, die sehr lange, glaube ich, auch voll unterschätzt wurde. Und ich würde behaupten, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, dass der Typ seinen Durchbruch nie gehabt hat. Natürlich ist jetzt das Internet komplett überflutet, weil das einfach so tragisch ist, wie dieser Typ gestorben ist, quasi kurz vor seinem absoluten Mega-Durchbruch, und hinterlässt jetzt halt eine kreative Mega-Schatztruhe. So, der hat schon als Teenager mit so Typen wie Skrillex Mucke gemacht oder ist aufgetreten. Der hat ganz viel Social Media von Anfang an gemacht, also hat die Mucke, die er gemacht hat, auf Social Media geteilt, auch in Form, es waren noch so TikTok-Hits, vielleicht kennt ihr dieses I Miss You, ich kann es ja jetzt hier nicht einspielen, aber ich kann euch empfehlen, das sich einfach mal anzugucken, weil das einfach wahnsinnig kreativ ist, was dieser Typ gemacht hat. Ich habe ein Interview gelesen, wo er gefragt worden ist, wie er seine Alben, das letzte Album aufgenommen hat. Und dann meinte er, er ist so abgefuckt davon, dass so ein Studiotag in L.A. kostet irgendwie 2.500 bis 3.000 Dollar. Er findet das fürchterlich. Er ist lieber ins Flugzeug gestiegen und um die Welt gereist und hat sich irgendwelche Hotels gemietet und hat in den Hotelzimmern die Songs aufgenommen. Also sehr, die Kunst, die der da gemacht hat und die Werke, die der da geschrieben hat, das ist schon sehr aus ihm heraus und wenig von außen konstruiert. Und ich glaube, da rührt das her, warum ich so eine Faszination davon habe, weil ich finde, dass dieser Charakter und das, was er gemacht hat, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so viel zu finden ist, weil alles einfach immer nur eine Kopie der Kopie der Kopie ist. Und ich mache jetzt hier einen TikTok-Trend und ich klatsche mir jetzt hier einen Song zusammen und versuche das alles für TikTok nur zu machen oder für Social Media. Und um die Kunst selbst geht's gar nicht mehr. Und wenn ihr euch Videos von dem reinzieht, auch Interviews sind ultra inspirierend, dann siehst du, dass da ein Mensch ist, der extrem kreativ ist, dem sein eigenes Werk wahnsinnig wichtig ist. Und der hat, glaube ich, sehr viele Menschen bewegt durch sein Auftreten, durch das, was er da gesagt hat, was übrigens immer so ein bisschen zwischen, wie soll ich sagen, man wusste manchmal nie genau, wann ist er in der Rolle und wann nicht. Also in erster Linie hat er ja diesen Charakter gespielt, aber hat natürlich auch in dieser Rolle des Charakters sehr kluge, coole Sachen gesagt. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen sich mit dem identifizieren konnten oder dem gefolgt sind in der Form, weil der so anders war und nicht so glatt gebügelt und so TikTok-konform, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil die Stars, die hochkommen, natürlich auch die meisten, ja, nicht alle, aber die meisten, egal wo, gerade in der westlichen Musik oder in der westlichen Welt, das ist alles schon so sehr gleich. Und der Typ ist da voll ausgebrochen. Nicht nur visuell, dass der diese Kostüme anhat. Es gibt ein Interview, da hat er sich einfach als Shrek angemalt. Also es ist so völlig absurd teilweise. Da steht er halt, sitzt da in einem, sieht da aus, als hätte er eine Kiss geschminkte Maske auf und in so einem Ritterkostüm. Also es ist so total absurd. Ja, und ich will nicht sagen, dass der die ganzen Weirdos angezogen hat. Der war halt auch so, ich glaube, dass viele Leute, die so, wie soll ich sagen, so weirde Sachen nicht so gerne mögen, dass die den total cringe fanden oder halt so wie so ein Internet-Troll. Aber das war halt diese Rolle und das Krasse an dem war einfach, dass die, wenn man sich die Songs anhört von dem, also der sieht ja visuell so freaky aus und wenn man sich die Songs von dem anhört, dann, da geht es um Einsamkeit, um Selbstzweifel, um Herzschmerz. Also es sind sehr ernste Texte, die der da geschrieben hat oder Dinge, die der da verarbeitet. Das ist super persönlich, weswegen ich diesen ganzen Charakter so ultra komplex empfunden habe. Und was jetzt eben so tragisch ist am Schluss, der hatte einen Deal mit Atlantic, also mit diesem Label. Und wenn du bei so einem großen Label signst, dann gibt es ja auch super viele Regularien. Und da gab es dann, hat auch zum Beispiel auch ein Video gemacht. Ihr seht ja, ich habe ja meine Informationen auch alle aus Videos. Das ist ja so absurd alles. Ich komme mir selber total merkwürdig vor bei dieser Folge. Aber er sagt selber in diesem Interview, dass dieses Label versucht hat, ihn in einen TikTok-Künstler zu verwandeln. Die wollten, dass er Songs schreibt, die quasi auf TikTok gemünzt sind, die sich halt dadurch super viel und gewinnbringend vermarkten lassen. Und er wollte das nicht. Das heißt, er gab es die ganze Zeit Differenzen, auch kreative Differenzen, über die Richtung seiner Karriere. Und dann ging das auch auseinander. Und das letzte Album erschien auch unabhängig von Atlantic, von dem Label. Und für viele war das halt dann wie so ein Neuanfang, dass ein Typ das geschafft hat, sich von den Zwängen von so einer Labelkrake zu lösen und die Kontrolle auch, der hat die Kontrolle über seine Kunst zurückbekommen. Und das war irgendwie mega cool, das mitzubekommen, dass er und auch mit Hilfe seiner Community, muss man dazu sagen, das geschafft hat, sich davon zu lösen. Ja, und jetzt ist Social Media eben überschwemmt mit dem Tod, weil der Typ halt auch schon zu Lebzeiten einfach so, ja, der war halt einfach wie so ein Meme. Weil es einfach super geile, super entertainende Videos und Interviews von ihm gibt und da vermischt sich dann halt so eine Form von Trauer, Entertainment, Schock und ich finde, es ist total bizarr, was da gerade passiert, weil durch den Tod wird der Algorithmus natürlich aktiviert. Man guckt sich Inhalte von dem jetzt an, weil man selber da dann, ja, weil man natürlich traurig ist und sich irgendwie daran erinnern möchte, dann checkt der Algorithmus, okay, du guckst ja die ganze Zeit Videos von einem Typen an oder wo der vorkommt, jetzt spiele ich dir noch mehr aus. Und wenn ich mein Handy jetzt aufmache, kann ich euch sagen, ist das total überschwemmt mit Inhalten, teilweise mit jahrealten Inhalten von diesem Typen. Und es ist total, ich finde, es ist total Black Mirror-mäßig, was mit diesem Tod irgendwie im Internet passiert ist. Ja, das wird sicherlich ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich weiß schon, warum ich diese Folge aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist, dass ich die ganze Zeit über diesen Künstler spreche. Man kommt sich ja dann auch so klein vor und vielleicht hattet ihr das ja auch schon, dass ein Künstler gestorben ist und ihr eigentlich gar nicht richtig wusstet, mit wem man darüber reden soll, weil so sind dann deine Mama anrufen, so Mama. Mama, Oliver Tree ist tot. Und meine Mutter, ja, wer ist denn Oliver Tree? Du kennst ihn doch gar nicht. Und das ist halt dieses Phänomen, was wir jetzt, mit dem wir jetzt in Social Media leben müssen, dass wir alle in einer Black Mirror-Folge leben und Angst haben, dass unsere Lieblingskünstler von uns gehen. Und ich bin auch gespannt, was das macht mit so einem Vermächtnis. Weil eigentlich ist das Internet ja so wahnsinnig schnelllebig. Also wenn irgendwas passiert, dann kannst du ja davon, also so egal wie schlimm das ist, ob das ein Krieg, eine Seuche, irgendeine Gewalttat oder sonst irgendwas ist. Ich habe das Gefühl, das Internet ist halt maximum eine Woche auch maximal empört, geschockt, traurig, was auch immer. Und nach einer Woche ist halt so, ja, alter Käse, was natürlich total furchtbar ist, aber so funktioniert ja unsere digitale Gesellschaft gerade. Deswegen bin ich total gespannt, also ist ja auch für mich wie so eine Art Sozialstudie gerade, nicht nur um mich selbst, sondern auch, was passiert eigentlich? Weil ich persönlich habe noch nie, wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nie in meiner Bubble und ich bin so verwirrt, dass ich nicht mal weiß, ob das mein Algorithmus jetzt ist oder ob ihr das alle auch seht. Habt ihr das auch in euren Feeds? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ihr dürft mich auch gerne da kritisieren und sagen, Toja, sorry, aber wieso machst du so eine Folge? Das ist ja total Gugu. Weil ich selber halt nicht weiß, ob das nur in meinem Leben gerade so stattfindet. Ich habe Freundinnen, die haben noch nie von dem gehört. So. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass ich total gespannt bin, was jetzt passiert. Also ist das in einer Woche vergessen? Hat das Internet in einer Woche vergessen, dass dieser Unfall stattgefunden hat? Oder ist es halt nicht mehr relevant, will ich damit sagen? Habe ich es vielleicht in einer Woche vergessen? Beschäftige ich mich in einer Woche vielleicht gar nicht mehr damit und denke mir, ja, es war halt ein cooler Typ? Ich bin total gespannt. Ich versuche hier mal mit was Positivem rauszugehen. Oliver Tree hat absurderweise mit Anfang 30 schon ein Testament gehabt. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich bin 36, also ich habe noch kein Testament verfasst. Auf jeden Fall hat er irgendwann mal erzählt, dass er schon in einem jungen Alter mit dem Tod konfrontiert worden ist, beziehungsweise weil sein Cousin sehr früh verstorben ist, also auch wohl sehr abrupt. Und deswegen hat er sich schon sehr früh auch mit dem Tod auseinandergesetzt und hat in seinem Testament veranlasst, dass nichts von seinem Nachlass und Erbe jemals irgendwie an Familie oder ja Kinder irgendwas weitergegeben werden soll, sondern hat eine Foundation gegründet, die heißt Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses. Also es soll quasi an Nachwuchsartists gehen. Und ja, hat das irgendwie schon vorher so festgelegt. Also total crazy. Er spricht noch mehr über sein Vermächtnis, wenn er mal nicht mehr da ist. Das alles könnt ihr euch auch selber noch mal reinziehen. Und zwar war er da zu Gast in der The Zach Zang Show. Und dort hat er übrigens auch gesagt, und jetzt zitiere ich ihn: "People will finally appreciate my stupid videos and my stupid songs. That's when people appreciate you. When you're not there anymore." Und genau so ist es. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch, wann immer ihr das jetzt hier auch hört. Und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Oh, und schreibt mir gerne Kommentare. Ich finde das total interessant, was hier gerade passiert ist. Und würde gerne wissen, ob das euch auch schon mal passiert ist. So, diese Folge wurde produziert von Toja Diebel. Ciao.